SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Leute, und zu Gast ist ein Mann, der seine Lebensaufgabe darin sieht, Menschen ihre Schmerzen zu nehmen und mehr Lebensqualität zu schenken. Zu Gast ist Professor Sven Gottschling, Schmerztherapeut und Palliativmediziner und Bestsellerautor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Eine wichtige Erkenntnis für mich, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, war, Schmerz ist nicht für jeden gleich. Wenn wir beide aufs Knie fallen, Sie und ich, tut das mir dann im Zweifel tatsächlich mehr weh als Ihnen?
Ja, oder weniger. Oder,
Sie haben wahrscheinlich mehr, weil Sie ein Mann sind, oder?
Ja, den Zahn muss ich Ihnen direkt ziehen.
Also, das tut aber weh, ja. Wenn Sie ohne Narkose Zahn ziehen.
Nee, aber das tut mir jetzt wirklich so leid wie möglich. Also wir wissen, dass Männer tatsächlich schmerzunempfindlicher sind als Frauen, auch wenn Frauen das nicht gerne hören wollen. Also wir wissen, dass bis zur Pubertät Jungs und Mädels ungefähr ähnlich empfinden. Und ab der Pubertät sind Frauen schmerzempfindlicher. Und das hat tatsächlich was mit Hormonen zu tun. Das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, macht Schmerz unempfindlicher, während das hauptweibliche Östrogen schmerzempfindlicher macht. Wir wissen auch nach Geschlechtsumwandlungsoperationen von Frau zu Mann, dass das Risiko, chronische Schmerzen zu entwickeln, sinkt, umgekehrt von Mann zu Frau und der jeweiligen Gabe der entsprechenden Hormone. Ist das Risiko, zum Beispiel chronische Kopfschmerzen zu entwickeln, viel, viel höher. Also Schmerz ist tatsächlich weiblich.
Ich frage mich nur, warum Männer dann mehr jammern.
Das kann ich auch ganz locker erklären. Also das tun die im Wesentlichen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten, also Stichwort Männerschnupfen. Und auch da gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Testosteron macht infektanfällig. Also das heißt, Männer haben häufiger Infektionen. Banale Dinge wie ein Schnupfen. Und diese Infekte verlaufen wesentlich gravierender. Also Stichwort Kopf- und Gliederschmerzen. Die sind viel intensiver für Männer spürbar als für Frauen. Das heißt, Männer sind in der Tat wehleidiger, aber völlig zu Recht.
Ich hoffe jetzt für Sie, dass Sie das nicht nur erzählen, weil Sie ein Mann sind. Ich kann es nämlich jetzt nicht überprüfen.
Das ist wissenschaftlich belegt.
Ja, würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch sagen. Wenn schon Männer und Frauen unterschiedlich empfinden und Schmerz wahrnehmen, wie ist es dann zwischen unterschiedlichen Kulturen? Es gibt ja den schönen Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Italiener aber schon, wenn man sich mal anschaut, was sich auf Fußballplätzen abspielt, wenn ein Italiener gefoult wird und am Boden liegt. Ist das Schmerzempfinden tatsächlich je nach Land, in dem ich aufwachse, unterschiedlich?
Das Schmerzempfinden gar nicht so sehr, sondern der Umgang mit Schmerz. Und vielleicht nochmal auf dieses Thema, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Diesen Spruch kennt man in Nordamerika gar nicht, denn dieser Satz stammt von einem Deutschen. Der ist zu lesen in Der Schatz im Silbersee von Karl May. Das kann damit zusammenhängen, dass die Indianerstämme zum Teil solche Sonnentanzphänomene durchgeführt haben, wo sie sich in Trance begeben haben und dann auch stärkste Schmerzen ausblenden konnten. Aber natürlich spüren Indianer genauso Schmerz wie Nicht-Indianer.
Wie Italiener.
Und Italiener spüren Schmerz ähnlich wie Deutsche, aber sie gehen ganz anders damit um. Und es gibt tatsächlich kulturelle Unterschiede, wie man damit umzugehen hat. Wir beißen eher die Zähne aufeinander und wollen jetzt nicht als Memme dastehen. Und in diesen Mittelmeerkulturen ist es völlig normal, dass man seinen Schmerz möglichst laut äußert, weil dann kommt die Familie als Unterstützung und zur Hilfe dazu und dort trifft man eher auf Unverständnis, wenn man das nicht laut und deutlich äußert.
Wenn jetzt zum Beispiel mein Mann, der hatte gerade eine Meniskus-OP vor einiger Zeit, hat danach sehr gejammert über Schmerzen. Wie helfe ich ihm denn am besten, dass er den Schmerz möglichst schnell wieder los wird, indem ich besonders fürsorglich bin oder eher nicht?
Jetzt werde ich ganz brutal. Eher nicht. Und ich kann das auch begründen.
Also dann habe ich richtig reagiert.
Ja, genau. Super. Also die meisten Frauen machen das intuitiv richtig, weil sie das Gejammer eh nicht so gerne hören möchten. Nein, es ist in der Tat auch belegt nach Studienlage, dass ein fürsorglicher Partner Gift ist für einen Schmerzpatient. Und ich kann das an einem ganz banalen Beispiel festmachen. Wenn jemand auch mit akuten Rückenschmerzen sich auf die Couch legt und die Frau sagt, komm, bleib liegen, ich hol dir noch ein Bier, ist das was ganz anderes, als wenn sie sagt, die Steuererklärung kannst du auch im Liegen machen, ich schlepp dir alles an die Couch. Und jeder kann sich vorstellen, dass man im zweiten Fall wesentlich schneller nochmal auf den Beinen ist und gerne nochmal schnellstmöglich zurück ins Berufsleben möchte.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Schmerzen werden subjektiv unterschiedlich wahrgenommen, haben wir gerade gelernt. Trotzdem ist natürlich klar, unangenehm sind sie für jeden. In Ihrem aktuellen Buch Schmerz loswerden sagen Sie, dass viel zu viele Menschen unnötig leiden. Wann hatten Sie in Ihrem Leben schon mal Schmerzen, von denen Sie heute nach Ihrer langjährigen Erfahrung als Schmerztherapeut sagen, die waren völlig unnötig, das hätte ich mir ersparen können, wenn ich eine vernünftige Schmerzbehandlung bekommen hätte?
Also ich habe einige höchst unattraktive Schmerzerfahrungen gemacht. Die Sachen, an die ich mich mit den miesesten Gefühlen zurückerinnere, war eine Weisheitszahnoperation. Ja. Alle 4 Weisheitszähne. Der Arzt hat gesagt, das haben wir in 20 Minuten locker erledigt. Das hat, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert. Alle 4 Zähne mussten einzeln aus dem Kiefer gehebelt werden. Also das war eine ganz wunderschöne Geschichte, an die ich mich gerne zurückerinnere.
Also wahrscheinlich betäubt, oder nicht?
Ja, aber nur lokal. Und diese lokale Betäubung hat nicht richtig gegriffen, musste immer wieder nachgespritzt werden. Also das war höchst unangenehm. Dann sind mir die Mandeln in lokaler Betäubung entfernt worden. Das wollte ich selber so. Völlig bescheuert im Nachgang. Und das Letzte, woran ich mich auch sehr dankbar zurückerinnere, war eine Mittelohrentzündung, bei der mir dann auch bei vollem Bewusstsein mit einem Skalpell das Trommelfell eröffnet wurde. Also das sind Dinge, von denen ich zum Teil heute noch träume und manchmal schweißnass aufwache. Der blanke Horror.
Boah, vom Zuhören kriege ich schon Schmerzen. Also im Klartext, man muss sich überhaupt nicht als Weichei fühlen, wenn man sich zum Beispiel beim Zahnarzt eine Spritze geben lässt, wenn er bohrt.
Nee, das ist mehr als menschlich und ich frage mich immer, warum muss man Dinge aushalten, wenn man es auch besser begleiten kann? Also ich finde, wir haben sehr viel Unangenehmes zu bieten in der Medizin. Also als Arzt werde ich dafür bezahlt, dass ich den ganzen Tag Menschen Schmerzen zufüge. Wir haben ja eine Reihe von sehr unangenehmen Prozeduren im Angebot und die meisten davon kann man sehr wirksam so begleiten, dass es gut erträglich ist. Also ich kann sagen, dass wir in der Kindermedizin ganz viele Untersuchungen dann in Kurznarkosen machen, durch die sich erwachsene Menschen durchquälen müssen. Und da frage ich mich oft, warum eigentlich? Wir können das bei Erwachsenen eigentlich auch angenehmer gestalten.
Aber viele haben ja die Angst, dass sie mit Schmerzmedikamenten mehr Schaden anrichten, als es überhaupt wehtut. Halten Sie diese Angst nicht für begründet?
Also wenn man sich so die Zahlen anschaut, wie der Schmerzmitteleinsatz bei uns in Deutschland ist, dann muss man sagen, wir können zwei große Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe, die um jeden Preis versucht, Schmerzmedikamente und schmerzlindernde Maßnahmen zu vermeiden. Und die andere große Gruppe, die völlig wahllos in zum Teil unverantwortlichen Mengen diese Schmerzmedikamente konsumiert wie Smarties. Und beide Gruppen sind nicht unproblematisch. Also die einen quälen sich völlig ohne Grund, ja, und die anderen gefährden sich zum Teil durch Medikamente, die ja ein deutliches Risikoprofil einfach haben.
Über die letztere Gruppe sprechen wir noch, was die für Medikamente einwerfen und was es für bessere Alternativen gäbe. Lassen Sie uns mal über die Menschen sprechen, die keine Schmerzmittel nehmen, aus Angst, da könnte was passieren. Und da sagen sie, die schaden sich aber auch selbst. Nicht nur, dass sie Schmerzen ertragen, sondern das kann auch wirklich langfristige Schäden hervorrufen. Was für welche denn?
Man muss immer wieder überlegen, dass erlittener Schmerz ein Wahnsinnsstressfaktor für den Körper ist. Das heißt, permanent sind unsere Kampf- und Fluchthormone aktiv. Wir haben dauerhafte Adrenalinausschüttung, auch Cortisol ist ein Stresshormon. Wir alle wissen, wenn das im Blut in einer höheren Menge vorhanden ist, sind wir infektanfälliger. Die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck steigt, das Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall geht hoch. Also es gibt genügend Gründe auch für eine verantwortungsvolle Schmerztherapie und eben nicht die Zähne aufeinander zu beißen.
Also Schmerz kann nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich sein.
Absolut.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Gerade in der letzten Woche hat Präsident Trump in den USA den nationalen Notstand ausgerufen, weil so viele Amerikaner von opioidhaltigen Schmerzmitteln abhängig sind, also Morphin und Verwandte. Alleine im letzten Jahr starben 59.000 Menschen in Amerika an einer Überdosis dieser Schmerzmittel. Das ist gemessen an der Zahl der Todesfälle so, als würde Amerika alle 3 Wochen einen 11. September erleben, also wirklich Wahnsinn. Müssen wir sowas in Deutschland auch befürchten?
Nein, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Angst, weil es gibt riesengroße Unterschiede zwischen USA und Deutschland. In USA werden weit überwiegend schnell und kurzwirksame Opioid-Schmerzmittel verordnet. Und das sind genau diese Substanzen, die brandgefährlich sind. Das heißt, das sind Substanzen, die ganz schnell im Körper anfluten. Also das heißt, die Spaß im Kopf machen. Und die nach wenigen Stunden dann auch nochmal aus dem Körper draußen sind und eventuell Entzugssymptome auslösen. Wir in Deutschland verordnen in aller Regel verzögert wirksame Medikamente, die genau dieses Kickgefühl nicht machen. Das heißt, die Patienten, wenn sie das Schmerzmedikament entweder hinterher nicht mehr brauchen, kann man das wunderbar problemlos ausschleichen und es passiert nichts. Also wir haben ein ganz anderes Verordnungsverhalten. Wir setzen andere Medikamente ein. Gerade in den USA werden brandgefährliche Opioide dafür genutzt und man lässt viele Menschen auch alleine. Das heißt, die werden eine Zeit lang antherapiert, dann müssen die zum Teil relativ hohe Kosten selber bezahlen und viele sind in den USA dazu übergegangen, sich dann billig auf der Straße Heroin zu besorgen. Das wäre hier so in dem Sinne gar nicht möglich. Mit einer verantwortungsvollen, gut ärztlich gesteuerten Opioidtherapie können wir sehr vielen Menschen hier sehr leidvolle Schmerzen ersparen.
Und auch nicht nur kurz vorm Tod, oder?
Nein, absolut nicht. Also für mich ist immer die Frage, wenn jemand langfristige Schmerzen hat, ist, welche Medikamente gebe ich denn? Und da bin ich ganz weit weg von den üblichen, frei verkäuflichen Schmerzmedikamenten, die jeder kennt.
Also denn Aspirin,
Ibuprofen, Diclofenac. Denn, um vielleicht auch erschreckende Zahlen auf den Tisch zu packen, wir haben alleine rund 4000 Blutungstote jedes Jahr in Deutschland durch diese Substanzen. Das sind brandgefährliche Medikamente mit einem Wahnsinns-Nebenwirkungsprofil, während Opioide machen überhaupt keine Organschäden. Das heißt, die kann ich 100 Jahre nehmen, ohne dass mir die Leber, die Niere, der Magen kaputt geht. Das gelingt mit den anderen Substanzen nicht. Das sind in meinen Augen die wirklich gefährlichen Medikamente. Also von dem her Aspirin,
Ibuprofen. Aber wenn man Kopfschmerzen hat, meine Aspirin einzuwerfen, ist kein Problem.
Für mich ist die Grenze 5 Einnahmetage im Monat. Das heißt, auf übers Jahr gesehen 60 Tage ist kein Problem. Es sei denn, ich gehöre zu bestimmten Risikogruppen. Also wir wissen, dass diese Substanzen das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko verdreifachen. Nicht die ganz niedrig dosierte Aspirintherapie, die kann es wiederum minimieren. Aber wenn ich es als Schmerzmittel einnehme, dann verdreifacht das mein Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Von dem her für Gefäßvorgeschädigte ältere Leute sind das die grundfalschen Medikamente.
Von Paracetamol, das ja auch schon bei Kindern zugelassen ist, raten Sie grundsätzlich ab? Warum?
Paracetamol ist kein Schmerzmittel. Paracetamol hat milde, fiebersenkende Wirkung. Wir wissen aus zahlreichen Studien, auch gerade bei Neugeborenen, bei Kindern, dass es eigentlich überhaupt keine nachweisliche Schmerzwirkung hat. Und trotzdem hat Paracetamol, obwohl es nicht wirkt, Nebenwirkungen. In meinen Augen definitiv kein Schmerzmittel und es ist Augenwischerei, das auch weiter für Schwangere als Medikament beizubehalten.
Aber es ist frei zugänglich, ne? Ist noch nicht mal verschreibungspflichtig.
Ja, das Problem ist, dass die meisten frei zugänglichen Medikamente sind hochproblematisch. Das einzige Nicht-Opioid-Schmerzmedikament, das nicht frei verkäuflich ist, aber mit das effektivste, wirksamste und ungefährlichste ist es das Metamizol, das Novalgin. Und daran sieht man mal das Perfide an der Gesamtsituation. Also wir haben frei verkäufliche, super gefährliche Medikamente und wir haben ein verschreibungspflichtiges, was viel verträglicher ist. Da stimmt irgendwas nicht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Schmerzmittel wie Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol bei weitem nicht so harmlos sind, wie man glaubt. Opioidhaltige Schmerzmittel wie Morphin richtig angewendet dafür besser verträglicher sind, als man glaubt. Ja. Trotzdem ist diese Angst vor opioidhaltigen Schmerzmitteln ja nicht nur bei Otto Normalverbraucher da. Es gibt auch viele Ärzte, die zögern, sowas zu verschreiben. Ja. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass Schmerzmedizin erst seit 2016 Pflicht-Lehr- und Pflichtprüfungsfach im Medizinstudium ist. Das heißt, auch ich habe als Medizinstudent überhaupt nichts über Schmerzmedizin gelernt, Heißt auch im Umkehrschluss, dass die meisten Ärzte, die heute entweder niedergelassen oder in der Klinik tätig sind, wenig Ahnung von Schmerzmedizin haben und damit ähnlich irrationale Ängste vor Medikamenten wie medizinische Laien, weil wir damals auch eingeschärft bekommen haben, dass Atemstörungen unter Morphin auftreten können. Das heißt, also uns wurde im Studium, wenn überhaupt, dann Angst gemacht vor diesen Medikamenten. Und das entspricht schlicht und ergreifend nicht der Realität. Wenn man diese Medikamente kennt und mit der entsprechenden Sachkenntnis anwendet, sind das wahnsinnig segensreiche Medikamente mit einem sehr günstigen Wirkungs-Nebenwirkungsprofil. Aber ja, immer vorausgesetzt, man kennt sich aus.
Aber ich meine, ich muss mich doch darauf verlassen können, dass zum Beispiel ein Arzt, mein Hausarzt, regelmäßig medizinische Weiterbildung besucht und da auch auf dem aktuellen Stand ist.
Aber Sie müssen sich überlegen, über welche Felder sich Ihr Hausarzt noch weiterbilden muss. Das reicht vom Blutdruck über Diabetes, über verschiedene andere Lungenerkrankungen, wie auch immer. Schmerzmedizin ist ein Teil, ja, und trotzdem gibt es da noch große Unkenntnis, auch bei ärztlichen Kollegen. Also wir sehen das immer wieder, wir bieten sehr, sehr viele Fortbildungsveranstaltungen an, die auch wirklich dankbar angenommen werden, und es ist trotzdem immer wieder erschreckend zu sehen, wie viele Kollegen dort Aha-Erlebnisse haben und bei wie vielen es dann auch wirklich Klack macht und sie wirklich merken, was sie da bisher eventuell auch an risikoreichen Therapien für ihre Patienten im Angebot hatten.
Jetzt gibt es ja noch Alternativen. Statt bei chronischen Schmerzen nur Schmerzmittel zu nehmen, kann ja auch versuchen, sich ein bisschen selber zu helfen bei Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Bewegung, haben Sie ja schon gesagt, ist ein wesentliches Thema, dass man nicht still sitzen bleibt, sondern sich bewegt. Extrem erfolgreich, sagen Sie, ist auch die Hypnotherapie, also Hypnose. Ja. Die wenden Sie auch an in der Schmerzbekämpfung. Wie haben Sie sich das vorzustellen?
Also es ist ja so, dass wir mittels medizinischer Hypnose eine Möglichkeit an der Hand haben, wo Patienten in einen Trance-Zustand geraten, das heißt in einen Zustand, wo sie Zugriff auf ihr Unterbewusstsein haben. Und da lassen sich teilweise bestimmte Gefühlsinhalte verändern, oder es kann auch gelingen, dass Menschen in Selbsthypnose verfallen und das auch tatsächlich abrufen können, um sich zum Beispiel auch auf dem Zahnarztstuhl diese an einen sicheren Ort zu bringen und diese Schmerzen so ein Stück weit auszublenden.
Was kann ich denn noch machen, außer so Hypnose, Selbsthypnose und halt Bewegung?
Ja, also es gibt verschiedene Entspannungstechniken, die man erlernen kann. Also wenn ich jetzt gerade an Spannungskopfschmerzen denke, und es gibt natürlich auch noch weg von dem, was ich für mich selber tun kann, auch verschiedene nicht-medikamentöse Behandlungsverfahren, gegen Irritationsverfahren wie zum Beispiel die transkutane elektrische Nervenstimulation. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Ich setze in einem Areal, wo ich Schmerzen habe, gezielt einen kleinen elektrischen Impuls, und dadurch wird ein Druck- oder Berührungsreiz ausgelöst. Und dazu muss man wissen, dass auf Rückenmarksebene die Schmerzweiterleitung und Druck und Berührung auf einer ähnlichen Weiche verlaufen, und Druck und Berührung haben Vorfahrt. Man kennt das. Ein Kind, was sich das Knie aufgeschlagen hat, da pustet man drauf. Und dieses Pusten ist tatsächlich schmerzlindernd. Das ist nicht nur die Zuwendung, sondern durch das Pusten kommt ein Druck-Berührungsreiz oben am Rückenmark an und die Schmerzinformation wird in der Weiterleitung blockiert. Und das macht man sich mit diesem Verfahren zunutze. Ist ein Beispiel für nicht medikamentöse und damit sehr nebenwirkungsarme oder nebenwirkungsfreie Therapien. Andere Verfahren wären zum Beispiel die Akupunktur, von der auch viele Menschen profitieren. Also da gibt's, wir haben eine Reihe von Möglichkeiten, da auch ohne Medikamente zu helfen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
ich möchte gern über einen Aspekt Ihres Buches sprechen, den ich wirklich für einen Skandal halte, nämlich wie es um die Schmerzbehandlung bei kleinen Kindern und bei sehr alten Menschen steht. Sie sagen, sehr junge Kinder und alte Menschen sind besonders schmerzempfindlich. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass bei ganz jungen Kindern, insbesondere bei Säuglingen, die körpereigenen Schmerzabwehrsysteme noch nicht vollständig ausgereift sind. Also das heißt, die haben keine Eigenschutzmechanismen. Wir selber, wenn wir einen schweren Unfall haben, können ganz akut diese Systeme hochfahren. Also von dem her kennt ja jeder, ein schwerst Unfallverletzter hat vielleicht in den ersten halben Stunden nach dem Unfall gar keinen Schmerzempfinden. Bei Säuglingen ist das anders. Und bei den ganz Alten haben wir ein ähnliches Problem. Als erstes degenerieren diese Schmerzabwehrsysteme. Das heißt, Alter ist mitnichten ein Schmerzmittel, sondern im Gegenteil, man wird im Alter immer schmerzempfindlicher. Wenn ich jetzt bei den Kindern zurückgehe und sage, dass wir noch bis 1987 weltweit Neugeborene am offenen Herzen operiert haben, ohne Schmerzmedikamente und ohne Narkose. Die haben lediglich ein muskellähmendes Medikament bekommen, wurden an die Beatmungsmaschine gehängt und wurden dann bei vollem Bewusstsein, wurde der Brustkorb eröffnet. Erst im Jahr 1987 kam eine bahnbrechende Studie, die belegt hat, dass Kinder, die ein stark wirksames Schmerzmedikament während des Eingriffes bekommen, diesen viel, viel häufiger überleben. Das sind gerade mal ein paar Jährchen.
Also die anderen sind vielleicht am Schmerz gestorben, kann man sagen.
Ja, die sind am Schmerz gestorben und wir machen heute noch ganz komische Sachen mit Kindern. Wir haben nämlich zum Beispiel auch per Gesetz zugelassen, dass männliche Neugeborene ohne Betäubung beschnitten werden dürfen in Deutschland. Finde ich persönlich ein Skandal. Also die Kastration männlicher Ferkel muss seit 2017 unter Betäubung stattfinden, während Menschen weiterhin auch ohne ärztliche Schmerzbegleitung im Rahmen einer gesetzlichen Ausnahmeregelung in Deutschland operiert werden dürfen. Ich finde das nachgerade unfassbar, zumal auch Kinder schon ein Schmerzgedächtnis ausbilden können. Wenn ich jetzt zu den Alten und insbesondere zu Demenzkranken gehe, dann wissen wir aus Studien, dass ein Demenzkranker in der Regel nur ein Drittel der vergleichbaren Schmerzmedikation im Rahmen einer Operation zum Beispiel bekommt wie ein Nicht-Demenzkranker. Und das nicht, weil der weniger Schmerzen spürt, sondern weil der sich nicht mehr so äußern kann wie jemand, der keine Demenz hat. Das heißt, wir tun hier Menschen unendliches Leid an, obwohl wir es besser wissen, obwohl wir Schmerz auch bei diesen Menschen messen können. Und hier muss sich dringend was ändern, denn, das muss man auch klipp und klar sagen, wir werden ja alle irgendwann mal hoffentlich alt und leider auch viele von uns werden irgendwann dement werden. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Und das wünscht sich ja keiner für sich oder für seine nächsten Angehörigen.
Sie sagen, dass in Altersheimen bis zu 80% der Bewohner, also die Zahlen muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, unter Schmerzen leiden, die vermeidbar wären. Woran um Himmels Willen liegt das? Wissen die Pfleger vor Ort das nicht besser? Oder warum hilft man diesen Leuten nicht adäquat?
Also wenn man sich alleine mal Pflegeschlüssel in diesen Einrichtungen anschaut, das ist schon mal die erste Antwort. Also wenn ich in einer Einrichtung für 40 bis 80 Bewohner eine Fachpflegekraft in der Nacht habe, dann ist klar, dass ich hier diesen Menschen, insbesondere denjenigen, die nicht kommunikationsfähig sind, sich nicht adäquat mitteilen können, dass ich denen hier nicht so helfen kann, wie es sein müsste. Also das ist der erste Skandal. Dann ist es so, dass auch Pflegekräfte nicht hinreichend geschult sind. Wie erkenne ich Schmerz bei einem Demenzkranken? Dann ist es wiederum so, dass in den Altenpflegeeinrichtungen jeder Patient seine Medikation im Schrank hat, aber da ist in der Regel ja keine Bedarfsmedikation. Wenn jetzt jemand aus dem Bett fällt, sich die Hüfte prellt, dann muss ja erst der Arzt informiert werden. Das heißt, bis da endlich mal ein Schmerzmedikament angesetzt ist, vergehen teilweise 2 bis 3 Tage, die sich jemand dann da noch quälen muss. Also es gibt so viele Gründe dafür, warum Schmerztherapie schlecht läuft. Die Patienten klingeln nicht mehr, weil sie 2 Stunden warten, bis jemand reagiert und sie dann irgendwann frustriert aufgeben. Das ist eine Bankrotterklärung. Da müssen wir was tun.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Lassen Sie uns mal noch ein wenig über das sprechen, was Sie sonst noch tun. Sie sind Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie an der Uniklinik Saarbrücken. Das gilt als europaweit einzigartiges Zentrum für Palliativmedizin. Zu Ihnen kommen Patienten nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Österreich, aus der Schweiz. Was ist das Besondere bei Ihnen?
Ja, wir sind die allerersten, die eine Mehrgenerationen-Palliativstation eröffnet haben. Das heißt, wir versorgen auf unserer Station Menschen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen völlig unabhängig vom Alter. Das heißt wirklich vom Baby bis zum Greis.
Was hat das für Vorteile?
Viele. Mach's mal an zwei Beispielen fest. Ein Vorteil ist, wir können ja aufgrund einer verbesserten medizinischen Versorgung erreichen heute Kinder mit Erkrankungen, an denen sie früher spätestens im jugendlichen Alter gestorben wären. Das Erwachsenenalter werden manchmal 30 und älter. Diese Patienten haben wir als Kinderärzte irgendwann an die Erwachsenenversorgung übergeben müssen. Sehr häufig kam es zu Versorgungsabbrüchen, zu gravierenden Informationsverlusten. Man hat Patienten über 18 Jahre bestens versorgt und auf einmal übergibt man dann so eine komplexe Versorgung an neue Menschen. Das muss so nicht mehr sein, sondern wir können diese Patienten weiter versorgen. Ein wesentlicher Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir glauben, dass ein sterbenskrankes Kind seine Großeltern braucht. Wir glauben aber auch, dass ein sterbenskranker Opa sein Enkelkind braucht. Und wir führen alle diese Menschen, auch diese unterschiedlichen Generationen auf unserer Station nochmal zusammen. Früher war es normal, dass in den Großfamilien der Opa gestorben ist und die Kinder haben 2 Tage lang Fangen um den Sarg herum gespielt. Heute findet Tod und Sterben nur noch in Institutionen statt. Mehr als 2/3 aller Menschen versterben in Einrichtungen und es gibt kaum noch Möglichkeit der Abschiednahme, auch des Erspürens, was heißt denn das, lebensbegrenzend erkrankt, die letzten Tage Abschied nehmen. Und das ist auch für Kinder was ganz Wichtiges. Und unsere älteren Patienten finden es total klasse, ein Kinderlachen auf Station zu hören oder wenn die Geräusche zu hören sind von einem Bobbycar-Rennen bei uns auf dem Flur.
Das sind aber dann auch Kinder, die bei Ihnen in der Palliativstation
waren. Das sind teilweise Kinder, die
auch sterben
die
müssen.
Dort sterben. Das sind aber auch Geschwisterkinder, das sind Besucherkinder. Bei uns ist jetzt eine Jugendliche letzte Woche gestorben, wo die ganzen Klassenkameradinnen immer wieder da waren. Und unser Team ist einfach so aufgestellt, dass wir auch diese ganzen An- und Zugehörigen mitbegleiten können, dass wir versuchen können, hier Trauerprozesse mit anzustoßen, dass wir Rede und Antwort stehen und dass wir auch verhindern können, dass ungünstige Trauerverläufe dann aufkommen, weil wir dieses Thema aus der Tabuzone holen. Also es ist wichtig, immer wieder sich zu überlegen, dass auch Sterbende Lebende sind und die möchten eine Teilhabe bis zur letzten Minute. Von dem haben wir eine ganz offene Station. Bei uns ist immer Leben in der Bude, gerade weil wir Kinder und Erwachsene versorgen und eine ganz offene Kultur des Miteinander. Diese Station gibt es jetzt seit über einem Jahr. Und unser Konzept, wir hatten ganz viele Fragen am Anfang, auch von außen, die gesagt haben, funktioniert das überhaupt? Geht das, was ihr euch da überlegt habt? Und wir stellen fest, es funktioniert hervorragend.
Sie erfüllen ja, glaube ich, sogar letzte Wünsche.
Ja.
Was wird da zum Beispiel geäußert als letzter Wunsch?
Na gut, das sind zum Teil ganz banale Kleinigkeiten. Wir hatten eine Patientin, die hat sich in der Spargelzeit, es war klar, die lebt vielleicht noch 1-2 Tage, wollte unbedingt noch frischen Spargel mit einer bestimmten Soße. Wir haben alle Restaurants in der Umgebung abtelefoniert. Stunde später stand das dampfend auf dem Tisch. Sie hat mit Genuss noch 2-3 Bissen gegessen, ist am nächsten Tag verstorben. Das ist so eine ganze Kleinigkeit. Wir haben aber auch noch eine Patientin, die hochdosiert Sauerstoff brauchte mit ganz vielen Lungenmetastasen bei einer vollständig durchmetastasierten Krebserkrankung nochmal logistisch bis nach Südfrankreich begleitet. Das heißt, wir haben jede Menge Sauerstofftanks in den Kombi einbauen lassen. Wir haben ganz viele Krankenhäuser auf dem Weg dorthin informiert, was zu tun ist, falls sie dort als Notfall auftaucht. Wir haben selber gar nicht dran geglaubt, dass sie den Weg dorthin noch schafft. Ja, und 3 Tage später hat uns dann ein Handyfoto erreicht von der Patientin, wie sie bis zu den Knien im Mittelmeer stand, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Hat es auch nochmal zurückgeschafft, ist, glaube ich, so eine Woche später dann verstorben.
Aber vorher durfte sie dank Ihnen nochmal was ganz Besonderes erleben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Dass Sie gesagt haben, ich möchte mich um Menschen kümmern, die in absehbarer Zeit sterben werden. Ich werde Schmerz- und Palliativmediziner. Das hat ja mit einer Erfahrung zu tun, die Sie als junger Medizinstudent gemacht haben, als Ihre Großmutter nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus kam. Was haben Sie da erlebt?
Ja, was habe ich da erlebt? Ich habe meine Großmutter erlebt, wie sie zum Teil unter Schmerzen litt. Sie war nicht bei Bewusstsein, hat aber gejammert. Ich konnte feststellen, dass sie auf Morphinspritzen ruhiger wurde, dass sie aber immer nach ein paar Stunden nochmal anfing zu jammern, also sichtbar Schmerzen bekam. Mir wurde damals gesagt, man darf das nur alle 8 Stunden geben, man müsse noch warten und die Höchstdosis wäre erreicht. Das ist etwas, von dem ich heute weiß, völliger Blödsinn. Dann habe ich erfahren müssen, dass keine Visiten mehr in diesem Zimmer einer sterbenden Patientin erfolgt sind. Das heißt, auf unsere vielen Fragen haben wir keine Antwort bekommen. Wir mussten immer wieder uns diese Informationen abholen. Das heißt, nachfragen, wie sieht's aus, was ist hier los? Es wurde immer die jüngste Ärztin dieser Abteilung vorgeschickt, weil das natürlich auch unangenehme Gespräche sind, wenn man Angehörigen sagen muss, dass hier jemand sterben wird. Und das waren alles so Dinge, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass man sowohl einen Sterbenden so versorgt, nämlich unzureichend, als auch diesen verzweifelten Angehörigen nicht den Halt bietet, nicht die Informationen bietet und dass man so das Gefühl hat, ein sterbenskranker Mensch ist der Super-GAU im Gesundheitswesen. Das heißt, hier sieht man, dass man als Arzt gescheitert ist. Ja? Und wenn ich überlege, dass wir alle irgendwann sterben werden und dass seit Beginn der Menschheit auf diesem Planeten 200 Milliarden Menschen gestorben sind, dass dieser Trend aller Voraussicht nach anhalten wird, ja? Dann ist es unsere vornehmste Aufgabe, gerade diesen Menschen ein beschwerdearmes Sterben zu ermöglichen und auch Angehörigen eine anhaltende Erinnerung an einen erträglichen Tod eines geliebten Menschen zu ermöglichen. Und das sehe ich als unsere Kernaufgaben an. Wir können eigentlich fast alle gravierenden körperlichen Beschwerden mit den uns zur Verfügung stehenden auch medikamentösen Methoden wirksam lindern. Wir können Angehörige begleiten und das, was wir immer tun können, ist da sein und nicht wegrennen, auch wenn es schwer wird.
Jetzt ist es ja schon schwer genug, einen Erwachsenen im Sterben zu begleiten. Sie begleiten auf Ihrer Station aber auch Kinder und Sie sind selbst vierfacher Vater. Wie halten Sie das aus?
Ich halte das aus, weil ich auch in meiner Begleitung viel mehr zurückbekomme, als ich je geben kann. Also wir bekommen ganz viel Positives zurück. Und es ist einfach auch wichtig.
Von den Kindern oder von den Eltern?
Von den Kindern, von den Familien. Wir können ja ganz häufig einfach auch gravierende Beschwerden wirklich lindern. Wir können noch letzte Wünsche erfüllen und ich sage auch immer, irgendjemand muss es tun und irgendjemand muss es können. Ich habe für mich festgestellt, dass ich es kann und dass es mir auch gelingt, dabei gesund zu bleiben. Wenn man in der Medizin immer so diesen Begriff hört, professionelle Distanz, das ist etwas, was bei uns in der Palliativversorgung überhaupt keine Rolle spielen darf, sondern wir reden hier von professioneller Nähe. Das heißt, ich muss ganz viel auch von mir zulassen. Auch Familien müssen merken, dass mir das nahe geht. Ich muss aber zusehen, dass ich nicht bei jedem Patient, insbesondere bei jedem Kind, mitsterbe. Ich muss mitschwingen, aber ich muss mich auch dahingehend schützen können, dass ich auch wieder für die nächste Familie da bin und auch da mich nochmal voll einbringen kann. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, trotz aller auch schlimmen Erfahrungen, die wir mit unseren Patienten machen, dass meine Batterie eher immer voller wird, weil ich so viel auch tolle Erlebnisse habe. Und das klingt komisch mit sterbenden Kindern, aber man erlebt mehr Schönes als Trauriges.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie erleben mit Ihren Patienten, mit Ihren sterbenden Patienten und auch mit sterbenden Kindern mehr Schönes als Trauriges. Was zum Beispiel?
Also, ich glaube, dass wir die Station im Universitätsklinikum sind, wo am meisten gelacht wird. Also das Thema Leben steht ganz vorne. Natürlich kommt zum Schluss auch der Tod, aber wir sind Wünscheerfüller. Wir gucken, was geht noch. Wir gucken nicht, was geht nicht mehr. Das wissen die Patienten, das wissen die Angehörigen schon von alleine. Aber es ist doch toll zu sehen, wenn jemand nach einer Medikamentenumstellung kurze Zeit später von einem Schmerz 9 von 10 auf einen Schmerz 3 von 10 nochmal runterkommt und sagt, Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass es mir nochmal so gut gehen kann. es ist toll, wenn man vielleicht auch Konflikte, die in der Familie da sind, nochmal miteinander löst im Team, wenn man auch vielleicht Familien nochmal zusammenführt. Das ist extrem beglückend und auch die Rückmeldungen, die wir von Patienten, von Angehörigen bekommen, bestärken uns in unserer Arbeit. Und ich glaube, dass wir extrem wertvoll für diese Familien sind und dass wir auch dafür Sorge tragen können, dass auch Angehörige das Sterben eines Menschen so in Erinnerung behalten, dass es erträglich ist und dass wir sie auch so ein Stück weit noch weiter begleiten können.
Kommt es denn oft vor, dass ein Patient Sie bittet, geben Sie mir doch eine Spritze, damit ich sterbe?
Das kommt sehr oft vor, wirklich sehr oft, aber eigentlich nur so zu Beginn, wenn wir uns kennenlernen. Es gibt viele, die sagen, ich kann diese Schmerzen nicht mehr aushalten, ich möchte jetzt hier eine erlösende Spritze. Oder auch Patienten, die sagen, ich habe Angst vor dem, was kommen könnte und ich möchte das nicht mehr erleben. Und viele Menschen, die dann diese Palliativversorgung erleben und die erleben, dass wir in aller Regel auf alle körperlichen, leidvollen Beschwerden eine Antwort haben und die dann auch merken, dass die Schmerzen linderbar sind, dass die Luftnot zurückgeht und dass wir uns wirklich kümmern und dass wir nicht wegrennen und dass wir sie nicht unversorgt weiter verlegen, da verschwindet dieser Wunsch auch nach Sterbehilfe. Und sehr, sehr oft ist es dann so, dass unsere Patienten eher um jede Minute, jede Stunde, jeden Tag noch ringen, den sie noch leben dürfen. Und auch das ist schön zu sehen, dass auch Kleinigkeiten hier nochmal eine Bedeutung bekommen und dass dieser Wunsch zu sterben sehr oft sehr schnell verschwindet.
Solche Erlebnisse machen natürlich auch was mit einem, wenn man Menschen im Sterben begleitet und das erlebt. Wie hat sich Ihr Leben dadurch, dass Sie so viele Menschen sterben gesehen haben, verändert?
Ich würde jetzt total gerne sagen, dass ich in meinem Alltag maximal tiefenentspannt bin, dass ich mich über meine eigenen Kinder nicht aufrege, wenn die irgendeinen Blödsinn machen.
Darauf hatte ich jetzt gehofft, ja.
Ja, darauf hoffe ich auch immer noch. Ich mache das jetzt im 18. Jahr und ich ärgere mich manchmal total über mich selber, dass ich auch weiterhin ganz normaler Mensch geblieben bin. Natürlich bin ich auch immer wieder total dankbar für meine gesunden Kinder, für all das, was ich habe. Und trotzdem bricht es immer wieder durch. Und natürlich rege ich mich über meine eigenen Kinder genauso auf wie jeder andere auch. Und es wäre völlig gelogen zu sagen, ich bin hier absolut geläutert und von morgens bis abends dankbar. Also ich bin das gelegentlich, aber es hält jetzt nicht immer so ganz lange und nachhaltig an.
Und wenn Sie mal einen Tag haben, an dem Sie völlig ausgebrannt sind nach irgendeinem Erlebnis im Krankenhaus und denken, boah, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt reicht's mir. Wo schöpfen Sie Kraft?
Also was mir total gut tut, ich höre richtig fiese Musik. Also ich höre ganz biestigsten Heavy Metal. Und wenn es mir ganz, ganz mies geht, setze ich mich in mein Auto, weil das hält in der Lautstärke auch zu Hause keiner aus, setze ich mich in mein Auto und fahre eine kleine Runde und lass mich mal so 5 bis 10 Minuten so richtig anschreien. Da geht es mir schon direkt viel besser. Wenn das nicht ausreicht, dann muss ich eine Runde durch den Wald rennen oder irgendwelche Gewichte stemmen. Also dann muss ich mich irgendwie körperlich auspowern. Aber dann geht's auch wieder.
Ich glaube, Sie kochen auch für Ihre Familie ab und zu ganz
ich
gerne.
Ich liebe es, meine Zeit in der Küche zu verbringen.
Dann habe ich jetzt noch ein kleines Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal nach unten. Besser als krank zu werden ist natürlich nämlich gesund zu bleiben. Und dazu leistet hoffentlich jetzt dieses Kochbuch von Jamie Oliver einen kleinen Beitrag. Genial Gesundheit heißt es, mit den gesündesten, aber auch leckersten Rezepten für Sie, Ihre Familie und Freunde.
Oh, vielen lieben Dank, da werde ich mich direkt drauf stürzen.
Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank.